Lob bist du, Gott. Wir loben deinen lebendigen Namen, Herr, dass du in uns wohnst, Herr, dass du dich hingegeben hast für uns, Herr. Dass du uns reingewaschen hast, Herr, durch dein Blut, Herr, dass wir jeden Tag zu deinem Thron kommen können, kommen dürfen, kommen sollen, kommen müssen. Nicht, weil du sagst, dass wir müssen, sondern weil wir müssen, sondern damit wir ja, einfach in dir leben können, Herr. Danke, Jesus, für das, was du für uns getan hast. Danke, Jesus, Herr, für dieses herrliche Lied. Gelobt sei Gott, Herr, es könnte stundenlang singen. Halleluja, gelobt sei Gott. Danke, Jesus, wir preisen deinen Namen, Herr. Wir preisen deinen Namen für Petra, Herr, dass du in ihr wohnst, dass du durch sie sprichst, dass du zu ihr sprichst, Herr. Ja, gelobt sei Gott. Halleluja. Danke. Ja, heute Morgen wollte eigentlich Stephen seine Predigt fortsetzen. Stephen konnte leider nicht kommen. Sein Auto, sein erstes Auto war kaputt, das hat er zurückgegeben. Jetzt hat er letzte Woche hatte er einen Leihwagen, den musste er jetzt auch wieder abgeben. Und diese Woche waren sie nicht in der Lage, sich irgendwie ein Auto zu besorgen und ja, so lässt er, denke ich mal, uns alle schön grüßen, aber kann heute nicht dabei sein. Und dann habe ich gesagt, okay, da das jetzt nicht so ganz klar war, wie das heute wird, dann übernehme ich das für Stephen und möchte heute Morgen mit uns sprechen und zu euch sprechen. Und das die Gedanken, die ich mir gemacht habe in letzter Zeit über die Gemeinde oder über überhaupt Gemeinde. Mir geht es ein bisschen so wie Salomo. Ne? Ihr alle kennt König Salomo. König Salomo hat diese ganzen Sprüche aufgeschrieben. Und irgendwann so beim Lesen von diesen Sprüchen habe ich irgendwann mal gedacht, was hat Salomo eigentlich gemacht? Eigentlich war Salomo von seiner Veranlagung her ein Beobachter. Also der hat im Grunde nichts anderes gemacht bei diesen Sprüchen und hat die Menschen beobachtet. Und hat das, was er gesehen hat, hat er im Grunde aufgeschrieben. Also ich will nicht sagen, dass es nicht von Gott inspiriert ist, mit Sicherheit von Gott inspiriert und alles. Aber letztendlich würde ich sagen, was hat Salomo gemacht? Er hat dem Volk aufs Maul geschaut. Wenn er so sagt, es ist besser, was weiß ich, in einer Butze unterm Dach zu wohnen, als bei einer zänkigen Frau, da bin ich mir sicher, das hat er gesehen. Und dann hat er gedacht, so Mensch, so wie es dazu geht, da wohnst du doch besser irgendwo unter dem Dach. Und so denke ich, hat einfach Salomo seine Sprüche. Und eigentlich will ich auch gar nicht auf Salomo hinaus, sondern mehr auf diese Sache, dass ich mir eben ähnlich wie Salomo mir Dinge anschaue. Ich schaue mir was längere Zeit an und dann beobachte ich das so und dann mache ich mir dazu meine Gedanken. Und dann frage ich Gott und sage Gott, was ist das? Wo ist da die Ursache? Warum ist das so, wie das ist? Oder erklär du mir das doch oder zeig mir, wie das ist. Und so ist mein Thema heute. Die Überschrift ist Gemeinde und Leben. Gemeinde und Leben, ja. Ela, wolltest du Bescheid wissen, wann es losgeht? Es geht jetzt los. Jetzt ist sie nicht da. läuft schon. Okay, gut. Ja, also das Thema ist Gemeinde und Leben. Und wie gesagt, ich bin darauf gekommen, weil ich mir eben einfach viele Gedanken mache und mir überlege, wie funktioniert das alles? Wie ist Gottesdienst? Was ist Gottesdienst? Was ist Gemeinde? Wie kommt das zusammen? Wie möchte Gott, dass Gemeinde ist? Nicht wie möchten wir, dass Gemeinde ist, sondern wie möchte Gott, was Gemeinde ist? Und deswegen frage ich mich das wirklich schon seit längerem. Und heute Morgen hatten wir echt schon mit Petra und so ein super Beispiel. Oder wenn George betet oder wenn Johannes sich erinnert, wie das über die letzten 25 Jahre gewachsen ist. All das ist Gemeinde. Wir kommen zusammen und wir tragen was bei. Wir tragen was bei aus der Erinnerung, aber wir tragen auch was bei, was Gott aktuell zu uns spricht oder ein Psalm, wie auch Gott immer uns führt. Ne? Das ist schon mal ein gutes Beispiel heute Morgen, was Gemeinde ist. Ne? Also, weil nicht nur allein unser Zusammenkommen hier, also nicht, es ist nicht, dass wir hier nur zusammenkommen und vieles geschieht aber einfach aus Gewohnheit. Wir haben eine Struktur, wir haben einen gewissen Ablauf, wie so ein Gottesdienst abläuft. Wir haben einfach, wir kommen zusammen, wir wissen, da gibt es eine Begrüßung, dann gibt es ein paar Lieder, nachher gibt es eine Predigt und dann sagt noch einer was zum Schluss und wir gehen alle wieder nach Hause. Und das ist mit Sicherheit gut, dass wir Kaffee gibt es auch. alles wunderbar, aber vieles geschieht einfach aus Gewohnheit. Und ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ihr anderer Auffassung seid, aber das alleine ist noch nicht Reich Gottes, sondern das ist noch nicht das Leben, das Gott mit uns will oder das Gott will, sondern das ist, wie gesagt, viel und schön und ich finde es auch gut und ich sage nicht, dass wir das nicht tun sollen, aber es ist meiner Meinung nach einfach noch nicht alles, weil das hat weder einen Einfluss nachher auf unser Leben so wirklich noch auf das Leben der Menschen, die um uns herum sind. Und deswegen frage ich mich einfach, was ist da mehr? Und ich denke, ich habe hier eine Definition gefunden, dass Kirche oder Gemeinde ist, wenn Menschen, die mit Jesus leben, so wie wir es heute Morgen erlebt haben. Petra, die lebt mit Jesus und die kommt hier hin, wir kommen zusammen und wir teilen das Leben, das wir in Jesus haben, miteinander. Wir kommen zusammen und das, was Jesus mit uns unter der Woche, was wir mit Gott unter der Woche erleben, da wo wir sind, am Arbeitsplatz oder wo auch immer, das teilen wir miteinander. Und indem wir das, und darin äußert sich Gemeinde. Darin äußert sich eine Gemeinde, die von Menschen als Reich Gottes, als Leib Gottes wahrgenommen wird. Ne? Also nicht nur, indem wir hier zusammenkommen und schön irgendwas organisieren, irgendwas machen, sondern wirklich, indem wir das Leben, das Jesus in uns lebt, miteinander teilen, indem wir uns da gegenseitig ermutigen in dieser Stelle, indem wir uns gegenseitig durchtragen und so weiter. Ne? Dieses Teilen kann sich natürlich darin ausdrücken, dass wir sonntags morgens zusammenkommen und dass wir sonntags morgens zusammen Lieder singen und Gott loben. Das ist natürlich ein Teil, weil wir aber dieses Lob an sich, wenn wir es nicht in dieser Haltung machen, dass Jesus in uns lebt, dann ist es nur eine Form, dann ist es nicht wirklich Gottes Leben und meiner Meinung nach auch nicht das, was vielleicht Gott und der Gemeinschaft versteht. Ja, generell findet Gemeinde auch nicht nur hier sonntags morgens statt. Ich meine, das haben wir alle schon so oft gehört. Ich glaube, jeder kennt schon genug Predigten darüber, aber trotzdem ist es halt einfach ein Teil meiner Gedanken nochmal. Und dass es eben nicht nur Sonntagmorgen stattfindet, sondern da, wo wir das Leben mit Christus miteinander teilen. Das kann man auch genauso gut mit seinen Nachbarn teilen. Gar nicht mal, indem man einfach, was weiß ich, die immer anpredigt oder irgendwas, sondern einfach, indem man sagt, ach, dir tut was weh, komme ich später mal für dich. Da muss man auch nicht vorher lange erklären, weißt du, ich bin Christ und ich bin seit 10 Jahren in der Gemeinde und mache seit 13 Jahren dies und übermorgen mache ich das. Sondern man kann die Leute ganz natürlich an seinem Leben teilhaben lassen. Und das ist für mich Reich Gottes und das ist das, was Gemeinde ausmacht. Ja. Ja, also wir lernen einander zu lieben, uns darüber auszutauschen, wie es uns auf unserem Weg mit Gott geht. Und da können wir uns auch gegenseitig immer wieder ermutigen, wo wir an schwierigen Stellen, an schwierigen Passagen unseres Lebens sind. Ich denke, da haben wir alle genug Herausforderungen. Und da ist es eigentlich wichtig, dass wir zusammenkommen und sagen, hör mal, ich habe mit Gott auch schon Herausforderungen in dieser und jener Art gemeistert und vertraue auf Jesus. Und Jesus geht mit uns den Weg. Also Kirche ist Realität und nicht eine Aktivität. Wir neigen oft dazu, dass wir die Kirche als eine Aktivität sehen. Wir kommen hier hin, da ist jemand, der liebe Wieland, der steht hier mit der Gitarre, macht Aktivität und dann kommt der Nächste und sagt hier, ja, liest was aus der Bibel vor oder wie auch immer. Und das ist, kann auch nur Aktivität sein, aber Kirche soll Realität sein, sie soll sie soll unser Leben real bestimmen, das Mittelpunkt unseres Lebens sein. Jesus Christus, der lebendige Gott, ist der Mittelpunkt unseres Handels. Wir singen immer dieses Lied, Mittelpunkt. Ne, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Und das ist es, was Jesus sein will. Der Mittelpunkt, von dem alles ausgeht. Und nicht eine Aktivität, die wir nach außen ausstrahlen, die aber nur eine Hülse ist und innen irgendwie leer ist. Also, und das ist kein Gottesdienst, wie ich mir oder wie Gott es sich vorstellt. Gottesdienst kann zu einer reinen Aktion verkommen, ohne dass wir die Realität Gottes darin erfahren. Also wenn wir nicht aus der Liebe zu Gott heraus zusammenkommen, also wenn es nicht wirklich das Leben Jesu ist, das uns antreibt, hier hinzukommen. Ich meine, es ist auch ein bisschen herausfordernd vielleicht auch, aber ich meine, dafür sind wir ja auch da. Dann denke ich, dass es am eigentlichen, dass unsere Gottesdienste am eigentlichen Leben vorbeigehen. Also wenn es nicht die Liebe Gottes ist, die uns antreibt, dass wir hier zusammenkommen, dass wir Gemeinschaft sein wollen, dann geht unser Gottesdienst irgendwie dran vorbei am Ziel. Dann ist es nicht das, was Jesus geschaffen hat, ein Leib, der von ihm als Haupt ausgeht. Also wenn wir den Weg Jesu gehen wollen, dann müssen wir frei werden, unsere eigenen Fähigkeiten zu überschätzen und zu unterschätzen. Was meine ich damit? Also Gott, wir gehen den Weg mit Gott und wir denken oft so, naja, vieles können wir auch alleine. Wieland sagt vielleicht, ich kann Gitarre, entschuldige, dass ich dich dauernd als Beispiel benutze, aber Wieland sagt vielleicht, ich kann ja Gitarre spielen und so und ich kann auch ein paar schöne Lieder raussuchen, was brauche ich da Gott? Aber ob diese Lieder, die Wieland spielt oder raussucht, wirklich an dem Morgen eure Herzen berühren oder wirklich zu uns sprechen, in unsere Situation, in unser Leben hinein, das kann nur Gott machen. Und diesen Impuls in Wieland sein Leben zu setzen, das kann nur funktionieren oder kann nur passieren, wenn Wieland sich auch am Samstag und am Freitag und am Donnerstag und am Mittwoch schon nach Gott ausstreckt. Weil nur dann kann er auf Empfang sein und kann Gott ihn wirklich auch in diese Richtung bewegen am Sonntagmorgen. Und manchmal ist es auch ganz spontan. Also manchmal ist es auch so zwischendurch, dass man sagt, Mensch, wisst ihr was, ich habe eben den Eindruck, lass uns noch dieses Lied spielen oder man stimmt einfach was an. Und so ist es auch mit Bibelversen oder mit anderen Dingen. Ne? Wenn jetzt einer von euch einen Gedanken hat, dann teilt ihn uns mit. Das ist das Leben Gottes, was Gott in uns wirkt und wo wir auch der Gemeinschaft dienen können. Weil wir wissen nie, ich hatte letztens nochmal so einen Eindruck, es gibt diese Bibelstelle, Gott ist es möglich, durch viel oder durch wenig zu helfen. Und ich dachte immer so, ja, Gott, viel, wenig. Aber dann plötzlich hatte ich einen Impuls, wo was in mir gesprochen hat, wo er sagte, Gott ist durch wenig oder viel auch was ich tue oder was du tust, möglich zu helfen. Also es ist nicht Gott, sondern manchmal ist es eine Kleinigkeit. Ich sehe was und hebe es auf. Das ist wenig, aber es hilft. Und das war für mich so ein Impuls. Gott ist es möglich, durch viel oder durch wenig zu helfen. Auch wenn ich manchmal denke, in so einer Gemeinschaft, ich kann doch nichts. Das hört man ja oft. Ja, der kann singen. Ja, hier Sophia, herrliche Stimme. Ich bin immer begeistert. Ich liebe es, wenn Sophia singt. Und dann denke ich, ja, die kann natürlich singen. Aber ich, was kann ich? Aber Gott kann durch das Wenigste, was du tun kannst, also und wenn es noch so klein ist, wie das Samenkorn, ne, das Senfkorn, wenn es noch so klein ist, kann Gott was Wunderbares daraus machen. Und das müssen wir einfach wissen, dass Gott es möglich ist, nicht durch das, was er ist, sondern durch das Wenige, was wir manchmal vermögen, durch das kleine bisschen Kraft, was wir noch haben, kann Gott Leben verändern, kann Gott Menschen retten, kann Gott die ganze Welt auf den Kopf stellen. Ja, und das ist einfach wunderbar. Ja, trotzdem sollen wir uns da nicht überschätzen, das war ja eigentlich mein Punkt, und auch nicht unterschätzen. Also das mit dem Kleinen, das ist das Unterschätzen, aber wir sollen uns auch nicht überschätzen, sondern Gott ist es, der die Dinge tut. Auch wenn wir eine super Gabe haben, kann ich natürlich mich damit auch produzieren, aber ich kann es auch einfach Gott überlassen, sagen, Gott, was du damit machen willst. Und wenn Gott sagt, sei einfach mal ruhig, deine Zeit ist noch nicht da, deine Gabe ist toll, aber wir haben noch ein bisschen was anderes vor, in diesen Punkten dann wirklich auch wieder in Jesus zu bleiben, auf Gott zu schauen und nicht zu sagen, aber Gott, ich habe doch diese Fähigkeiten. Also möchte ich euch ermutigen, bleibt da an Gott nah dran und unterschätzt nicht das Geringe, aber überschätzt euch auch nicht. Überschätzt euch auch nicht in dem, was ihr schon könnt. Also wir sind auch nicht klug genug, um kontrollieren zu können, auf welche Weise Gott wirkt. Wir denken manchmal, Gott will ja auf die eine oder andere Art wirken. Ich habe jetzt kein gutes Beispiel, aber müssen wir uns auch immer wieder klar machen, wir sind nicht klug genug, um kontrollieren zu können, auf welche Weise Gott wirkt. Also wir können nicht vorgeben, wie Christus baut die Gemeinde. Nicht wir bauen die Gemeinde. Und da können wir noch so tolle Gedanken haben, wenn das aber nicht Gottes Gedanke ist, dann können wir da viel produzieren, dann können wir wieder viel Aktivität machen, aber die Realität Gottes, die fehlt dann. Und das ist nicht das, was wir wollen. Und nicht unsere eigene Genialität ist es, sondern Gottes Werk ist es, eine Gemeinde zu bauen. Ich habe es gerade schon gesagt. Ne? Also wirklich Auch da wieder mit ganz wenig, manchmal mit Menschen, über die wir es gar nicht erwarten, kommt plötzlich Hilfe oder kommt plötzlich etwas Neues hinein in die Gemeinde. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst sein, dass wir das Geringe nicht verachten, dass wir das Geringe auch schätzen. Natürlich schätzen wir auch die Leistungen, alles, also auch die Fähigkeiten. Es ist super, wenn jemand Fähigkeiten hat. Aber wir müssen lernen, nicht nur mit den Augen zu sehen, sondern einfach auch mit dem Herz zu sehen, mit dem, was Gott in uns hineinlegt, zu sehen. Früher dachte ich immer, dass das Predigen heißt, dass man den anderen erklärt, wie es geht. Man erklärt, man steht hier vorne, ganz wunderbar. Habe ich wirklich lange Zeit gedacht, dass Gottes oder das Gemeinde so funktioniert. Erlebt man auch in einigen, dass man vorne steht, der Prediger erklärt, wie es geht, ne? Und der sagt uns, was Gottes Wille ist. Ich stehe euch jetzt, ich sage euch jetzt, was Gottes Wille ist. Und dann übernehmt ihr das einfach so, und wenn ihr das macht, und dann ist alles wunderbar. Ne, der Prediger erklärt die Regeln, die einzuhalten sind, und jeder, der die Regeln einhält, ist gut und ist ein gutes Gemeindeglied, und jeder, der die Regeln nicht einhält, ist eben kein so gutes Gemeindeglied, der wird dann etwas so, ne, an die Seite geschoben, und am besten kommt er vielleicht gar nicht mehr, weil der stört hier den Rhythmus und überhaupt. Und so habe ich in den ersten Jahren Gemeinde erlebt. Ne, wirklich so, dass du, wenn du konform bist, dann ist alles gut, wenn du in das System passt, die Regeln einhältst, aber wenn du aus irgendwelchen Regeln ausscherst, weil eben dein Leben an der Stelle anders verläuft oder weil du noch Dinge hast, wo du eben noch Heilung brauchst, wo noch einiges in deinem Leben sich klären muss und wo Gott mit dir durch einen Prozess geht, da haben wir oft nicht die Geduld, diesen Prozess mit den Personen mitzugehen, sondern dann ist es uns lieber, die machen was anderes und stören uns nicht weiter. Ne? Und das immer so unter dem Vorwand, die Gemeinde zu schützen. Ne? Wir schützen die Gemeinde, indem wir allen, die nicht so ganz konform sind, sagen, ja, wenn du dich hier an unsere Regeln hältst, dann ist alles gut, und wenn nicht, dann ist es besser vielleicht, du suchst dir eine Gemeinde, die auch solche Regeln hat wie du. So habe ich lange gedacht, ja, genau. Aber diese Art von Gemeinde führt nicht in das Leben mit Gott, sondern nur zu Kontrolle und Manipulation. Ne? Also wie fühlst du dich, wenn du sonntags für Sonntag zu einer Gruppe kommst, die einfach einen gewissen Anspruch an dein Verhalten hat, den du aber unter der Woche gar nicht erfüllen kannst? Also ich glaube, keiner hat Spaß daran, sonntags morgens eine Gruppe oder meinetwegen auch in der Hausgruppe, eine Gruppe von Menschen zu besuchen, die ständig dir suggeriert, dass sie einen gewissen Anspruch an dein Verhalten haben. Und nur wenn du dieses Verhalten erfüllst, dann ist alles okay und dann gehörst du dazu, bist du akzeptiert und angenommen. Aber wenn du es nicht ganz, also wenn dein Leben anders verläuft und du das nicht ganz bringen kannst, was erwartet wird, ja, dann was ist dann? In einer Kultur von Regeln, da geschehen meistens zwei Dinge. Das erste ist, wir fangen an, uns zu verstecken. Wir fangen an, uns zu verstecken, weil die Scham uns dazu treibt. Also die Scham sagt uns, ja, so wie du bist, kannst du dich hier nicht offen zeigen, dann kannst du keinen teilhaben lassen an deinem Leben. Wenn die Leute nur wüssten, wie dein Leben wirklich ist, dann würden sie gar nichts mit dir zu tun haben wollen. Ne, das ist die Scham. Ne, je nachdem, wie groß oder schwerwiegend der Fehltritt war oder wie sensibel jemand diesbezüglich ist, dann setzt sich Scham in unserem Herzen fest. Und letztens habe ich irgendwo gelesen, aber Scham nicht nur ein Gefühl ist, sondern Scham ist ein Geist. Es ist ein Geist, der deine Identität angreift, ein Geist, der die Identität des Einzelnen angreift. Scham ist was, das sagt dir, dass du hast nicht versagt, also nicht du hast nur einen Fehler gemacht, sondern du bist ein Fehler. Oder du bist ein Versager, nicht du hast versagt, sondern du bist ein Versager. Du hast einen Fehler gemacht, du bist ein Fehler. Ne? Das ist das, was uns die Scham versucht einzureden. Und nachher sind wir darin gebunden und schwanken da hin und her. Entweder wir gehen total auf die eine Seite, Selbstverherrlichung, wo wir sagen, ah, es ist doch alles so toll und schaut, wie ich das mache. Oder es ist die andere Seite, in Selbstmitleid. Und Selbstmitleid, aber wir kommen nie in die Freiheit, einfach in Jesus zu leben, weil die Scham die hält uns gebunden. Die Scham, die bringt uns dazu, uns zu verstecken, Teile unseres Lebens zu verstecken. Und das ist einfach, ja, was uns vom Leben mit Gott abhält und was uns auch in der Gemeinde abhält. Ne? So denken wir, Gott möchte eine Beziehung zu uns, die auf Ursache und Wirkung beruht. Ne? Wir denken dann, wenn wir in Scham leben, dass Gott möchte, also wenn wir gut sind, wenn wir die Regeln einhalten, dann ist Gott gut. Und wenn wir nicht gut sind, dann ist Gott auch nicht gut. Dann kann er uns ja nicht lieben. Und genau das ist dieser Trugschluss, den wir da aufsitzen. Jesus, er liebt uns immer. Er hat uns geliebt, bevor er uns kannte. Und er hat uns geliebt bei allem, was wir tun. In allem, was wir tun, liebt Jesus uns trotzdem. Und das müssen wir uns verinnerlichen. Und da ist auch die Gemeinschaft gefordert, dass wir uns da gegenseitig stärken. Also gut, das war der Punkt 1. Punkt 1 war die Scham. Wir fangen an, uns zu verstecken, weil Scham uns dazu treibt. Und der zweite Punkt ist, wir bleiben der Gemeinschaft fern, weil wir dem vermeintlichen Anspruch Gottes nicht genügen. Das ist dann die Folge der Scham. Ne? Die Frage war, in einer Kultur von Regeln geschehen meistens zwei Dinge. Und der erste ist, wir schämen uns und deswegen verstecken wir uns. Und der zweite ist, wir bleiben der Gemeinschaft fern, weil wir dem vermeintlichen Anspruch Gottes nicht genügen. Ja, ist das das Leben, das Christus uns vorgelebt hat? Ich glaube nicht. Oder ich würde sagen, nein, das ist es definitiv nicht. Also Jesus hat uns Beziehung mit dem Vater vorgelebt. Und aus dieser Beziehung mit dem Vater heraus ist er mit den Menschen zusammengekommen und hat sie in seine Beziehung mit dem Vater hineingenommen. Und durch Jesus allein kommen Menschen in Beziehung mit dem Vater. Also brauchen sie auch nicht einbilden, dass wir es irgendwie machen, sondern letztendlich ist der Geist Gottes der Menschen vorbereitet. Und wenn wir mit diesen Menschen zusammentreffen und sind offen für den Geist Gottes, dann kann der Geist von uns zu dem anderen hinwirken und der andere fühlt sich angezogen und fühlt sich angesprochen von uns als Menschen oder von uns auch als Gemeinschaft oder als Gemeinde. Ne? Also durch Jesus allein kommen Menschen in Beziehung mit dem Vater. Das muss uns auch immer wieder klar sein. Und solche Menschen, also so ein Mensch möchte ich sein. Und ich denke, das wollen wir auch alle sein, weil das ist das, was uns antreibt. Menschen, die Beziehung mit Jesus leben. Wenn ich im Leben Mangel habe, dann ist nicht die Kirche oder die Gemeinschaft dafür verantwortlich, sondern dann stimmt was in meiner Beziehung mit dem Vater nicht. Das ist eigentlich sogar ein weiterer Punkt. Das geht sogar noch ein Stück weiter, merke ich jetzt gerade. Also wir leben Beziehung mit Jesus und Jesus hilft all unserem Mangel auf. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Gemeinde niemals unserem Mangel aufhilft. Oft erwarten wir, dass wir kommen hier hin und sagen, ja, die Predigt, die muss so sein oder irgendwas, der Lobpreis, der muss so sein und der Kinderdienst muss so sein. Und dann kann ich hier gut sein und dann wird allem geholfen, aber nicht die Gemeinde ist es, die unserem Mangel aufhilft, sondern Gott, der Vater, ist es, der unserem Mangel aufhilft durch Jesus Christus. Ne? Also nicht die Gemeinde ist dafür verantwortlich, wenn es in meinem Leben schief läuft, sondern dann ist irgendwas in meiner Beziehung zu dem Vater nicht richtig, weil aus der Beziehung mit dem Vater heraus kommen die gesunden Beziehungen zu meinen Nächsten und nicht aus der Beziehung mit der Gemeinde. Die Gemeinde kann das nicht leisten, denn die Gemeinde ist irgendwann am Ende, die ist irgendwann ausgesaugt. Wenn wir nur versuchen, von der Gemeinde was zu empfangen, was Menschen gar nicht geben können, sondern was nur Gott geben kann, dann komme ich irgendwann an den Punkt, wo ich sage, ah, diese Gemeinde, die gibt mir das nicht. Und dann probiere ich die nächste und dann komme ich nach einem Vierteljahr auch wieder an den Punkt, wo ich sage, ach, die geben mir das auch nicht. Und so wandere ich nachher von Gemeinde zu Gemeinde und erfahre aber nie Veränderung oder Heilung in meinem Leben, weil ich einfach an der falschen Stelle suche. Ne? Unsere Stelle, unser erster Anlaufpunkt in unseren Schwierigkeiten, Problemen, in unserem Leben muss einfach Jesus Christus sein. Und nicht die Gemeinde und auch nicht der Pastor und auch nicht der Seelsorger und auch nicht, wer auch immer, da könnt ihr jetzt euch selber was aussuchen. Das werden niemals die Leute sein, die Leute, die können euch unterstützen. Menschen können unterstützen, weil jeder von uns, der hört von Gott und hat vielleicht auch schon mal einen ähnlichen Prozess durchgemacht. Aber wir Menschen können immer nur unterstützen, aber der heilt, das ist Jesus Christus und nicht die Menschen, nicht der Pastor, nicht der Seelsorger, nicht der Lobpreiser. Ja, wir sind alle nur Rädchen im Getriebe, würde ich mal sagen, aber nicht die, auf die es ankommt im letzten Ende, sondern letzten Endes ist es Gott, auf den es ankommt. Ne, Gemeinde ist lebendig und bringt Leben hervor, wenn die Menschen, die darin zusammenkommen, eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben und vom Thron Gottes gesättigt werden. Das ist das, was ich gerade sagte. Wir müssen uns am Thron Gottes sättigen, im Lobpreis, auch in der Predigt. Also mein Gott spricht ja zu uns durch, auf verschiedenste Art und Weise, sagt die Bibel. Und, aber letztendlich, die Sättigung findet am Thron Gottes statt. Die Sättigung, wenn ich versuche, mich in meiner Ehe an meiner Frau zu sättigen, dann funktioniert das einfach nicht, weil dann ist es ganz schnell am Ende, wo sie das nicht erfüllen kann, was ich erwarte. Und wenn die Erfüllung nicht, meiner Erwartungen nicht kommt, und dann sage ich, ja, du bist vielleicht doch nicht die Richtige oder hätte ich vielleicht eine andere heiraten sollen oder so. Nein, das ist es nicht. Und die Erfüllung unserer Dinge kommt von Gott. Und wenn ich da noch nicht gesättigt bin, dann habe ich ein Problem in meiner Beziehung zu Gott, aber das sich dann vielleicht auf meine Ehe auswirkt. Aber dann darfst du nicht deinen Partner oder deinen Nächsten oder deinen Bruder oder Schwester in der Gemeinde dafür verantwortlich machen, sondern dann musst du dich fragen, wo stimmt was nicht in meiner Gottesbeziehung oder in meinem Vaterbild, wenn ich Gott noch nicht als den liebenden Vater kenne. Ja, so wie wir in unserem Vertrauen in Gott wachsen, werden auch unsere Beziehungen untereinander besser. Wir müssen dann nicht mehr nur voneinander fordern, sondern wir können einander auch geben. Also ich kann auch nur geben, wenn ich irgendwo was empfange. Aber empfangen, das ist das Thema von eben, muss ich eben von Gott und nicht von den Menschen um mich herum. Natürlich können wir ermutigen, einander helfen, unterstützen. Das ist alles richtig. Aber letztendlich muss alles ermutigen und jede Unterstützung muss auf Jesus hinweisen. Wenn ich die Menschen unterstütze und sie damit an mich ziehe, an mich binde, dann bin ich Gott. Und ich möchte nicht Gott sein, sondern ich möchte jemand sein, der auf Gott hinweist, der auf Jesus hinweist, aber nicht, der die Menschen an sich bindet, weil ich weiß, ich kann das überhaupt nicht tragen. Also ich bin gar nicht in der Lage, das zu bringen, was da erforderlich ist. Ja, also Menschen, die mit Gott in Beziehung leben, die können dann auch, die können auch lernen zu geben. Und je tiefer unser Vertrauen auf Gott wird, umso weniger müssen wir andere Menschen manipulieren, um Zufriedenheit zu erlangen. Also in dem Moment, wenn ich noch ungesättigt bin, dann versuche ich jeden irgendwie dahin zu bringen, dass er doch das tut, was mir gut tut. Ne? Also ich versuche auf eine Art und Weise, wie auch immer, ich kann durch Liebesentzug, durch Annahme, durch Drohungen meinetwegen oder auch durch ganz einfach durch mein Verhalten Menschen manipulieren, dass sie das tun, damit ich zur Zufriedenheit komme. Aber das wird nie eine anhaltende Zufriedenheit sein, weil entweder merken es die Menschen das und die verlassen dich irgendwann oder sie einfach die Beziehungen sind nicht gesund und das ist dann auch kein schönes Leben, sondern wir können, ich lese es nochmal vor, und je tiefer unser Vertrauen auf Gott wird, umso weniger müssen wir andere Menschen manipulieren, um Zufriedenheit zu erlangen. Ja, und ich weiß nicht, wo da jeder Einzelne von uns steht, aber wenn wir in unserem Leben von unserer jetzigen Situation enttäuscht sind, wenn ich enttäuscht bin, so kann ich mit aller Überzeugung sagen, möchte ich euch ermutigen, dass es nicht das Ende ist. Also wenn du jetzt an einer Situation stehst, wo du vielleicht sagst, so, es ist zwar alles gut und schön, was er da vorne sagt, aber wenn du mein Leben kennen würdest, dann ne, würdest du so nicht reden, dann könntest du nicht einfach so sagen, dann möchte ich dir einfach Mut machen oder jeden Mut machen, dass Gott kennt deine Situation, an der du stehst. Und es ist nie das Ende, auch wenn wir denken, also natürlich weiß ich nicht, ich könnte hier runterfallen und irgendwie mich um den Kopf aufschlagen oder was, dann wäre es vielleicht das Ende, aber dann wäre es eigentlich relativ egal, was danach passiert. Aber solange wir noch leben und morgens wach werden, ist es nie das Ende und Gott geht mit uns einen Weg, auch wenn wir manchmal denken, dieser Weg, ja, wo der mich hinführt, dann, da ist es wieder dran, da wo wir Vertrauen gelernt haben auf Jesus, wo wir einfach sagen, Jesus, ich kann zwar nichts Gutes im Moment erkennen oder ich weiß überhaupt nicht, vielleicht bin ich morgen arbeitslos oder irgendwelche anderen schlimmen Dinge, ich habe Krankheiten, mir tut alles weh und ich weiß nicht, wie ich mich bewegen soll. Und trotzdem, es ist nicht das Ende. Jesus, Gott geht mit uns einen Prozess durch die Dinge und wir können nur immer wieder zu Gott hinlaufen, zu Jesus hinlaufen, können sagen, Jesus, ich sehe es im Moment nicht, aber ich vertraue dir, weil er hat es uns versprochen, dass er uns zu einem guten Ende führt. Und wenn es noch nicht gut ist, sagen wir immer, dann ist es noch nicht das Ende. Am Ende ist alles gut. Halleluja. Wenn wir Christus in unsere Situation hineinlassen, dann wird er sie verändern. Wir denken immer, dass unser momentaner Zustand das Ende ist. Ich weiß nicht, kennt das jemand? Hat das schon mal jemand erlebt, dass er denkt so, oh, das war's jetzt. Ich hatte es mal gehabt, also ich war ja schon mal verheiratet und irgendwo, und wenn dann so eine Ehe zerbricht und alles Mögliche und wenn man jung ist, hat man Träume. Ich war ganz normal deutscher Junge von einem Vater, der ein Unternehmen hat, eine kleine Firma hatten wir, und dann ist das so, man gründet eine Familie, man bekommt zwei Kinder und dann baut man ein Haus und, ne, und so lebt man sein Leben, macht seine Arbeit, und das war so ein ganz normaler Standard, nichts Besonderes, einfach so. Ne? Ja gut, dann das erste hat noch geklappt mit dem Heiraten. Kind gab es dann eins, dann kriselte es schon ein bisschen, dann gab es dann kein zweites mehr. Und dann ging das kaputt und das Haus und alles blieb auf der Strecke. Und jeder, der weiß, wenn du eine Ehe gescheitert ist, das ist sehr, sehr teuer. Und dann dachte ich so, ja gut, also gescheitert, Beziehung kaputt, Haus, das Geld ist jetzt auch futsch, ne, weil das hat die ganze Scheidung und alles, das hat das alles verschlungen. Und irgendwie stehst du jetzt eigentlich wieder bei Null oder sogar unter Null, weil wenn dich jetzt noch jemand fragt, dann musst du ja noch sagen, was du alles, wo du überall versagt hast. Ne? Und das ist schon, also man fühlt sich schon ziemlich, also mir ging es so, dass ich mich wie ein Versager ein Stück weit gefühlt habe. Ja, und da ist aber, es war aber nicht das Ende, sondern Gott hat wieder neu aufgebaut. Damals kannte ich Gott auch noch nicht, also nicht so wie jetzt. Ich wusste zwar Gott und ich habe an einen Gott geglaubt, aber ich wusste nichts von Jesus und Erlösung und Wiedergeburt und Rettung und sowas, das wusste ich damals noch nicht. Ja, und dann ist Gott mir begegnet in Form von einem Freund und ich habe den kennengelernt und der hat mir das erklärt und das war auch gerade in dieser Phase und ich habe Jesus eingeladen in mein Leben und dann hat Gott so Stück für Stück mein Leben wiederhergestellt, da wo ich dachte, es wäre am Ende, da sind plötzlich neue Beziehungen entstanden, ich habe einen neue Frau kennengelernt, wir haben geheiratet, gut, wir haben jetzt keine zwei Kinder mehr bekommen, aber all die Dinge, die ich als verloren geglaubt habe, die hat Gott wiederhergestellt in meinem Leben. Wir haben heute ein schönes Haus, was ich niemals gedacht habe, dass das nochmal möglich sein wird. Ich bin verheiratet, die Beziehung mit meinen Eltern ist deutlich besser, als sie früher war und, ne? Also in jeder Phase, wo wir denken, das ist das Ende, da kann Gott noch etwas Wunderbares daraus machen. Da möchte ich jeden ermutigen. Ne? Unsere Seele und unsere Emotionen sagen immer, das ist das Ende. Aber in dem Falle ist es einfach, wir müssen auf Gott vertrauen. Wir müssen auf Gott vertrauen, dass Gott wiederherstellt. Also die Umstände, wenn die Umstände was anderes sagen, in dem Fall sage ich, okay Gott, ich sehe diese Umstände, aber heute weiß ich, dass du einen Weg mit mir gehst und dass dieser Weg hinausgeht. Dieser Weg geht immer nach vorne, geht immer nach oben. Ne? Christus sagt, siehe, ich mache alles neu. Das steht in der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 5. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Also wenn Gott schon selber sagt, dass seine Worte wahrhaftig und gewiss sind, denke ich, dann können wir auch darin vertrauen. Und wenn wir noch nicht so weit sind, ne, lange Zeit habe ich gedacht, wenn ich erst gut genug bin, wenn ich erst meine Sünden unter den Füßen habe, dann wird Gott mich richtig lieben und segnen. Als ich Christ war, dachte ich wirklich auch so ein bisschen diese Leistungsschiene einfach, dass Gott mich dann segnet, wenn ich wirklich gut genug bin. Und das ist aber Selbstgerechtigkeit. Das ist nicht mehr Gottes Gerechtigkeit, weil Gott sagt, du bist gerecht, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn er glaubt, wenn du glaubst, dass er für deine Sünden gestorben ist und dass er dich gerecht macht. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Ne? Und ich dachte immer, wenn meine Gerechtigkeit gut ist, dann muss Gott mich doch lieben und tun, was ich will. Und weiß nicht, glaubt ihr, dass Gott so funktioniert? Wenn das noch jemand glaubt, dann möchte ich gerne mit ihm reden. Aber also Gott gibt seine Liebe nicht deshalb, weil wir nach seinen Maßstäben leben, sondern wir finden sie am tiefsten Punkt unseres Lebens. Da, wo wir, wenn wir zulassen, in dem Punkt, also wenn du wirklich in einem Tal bist in deinem Leben und wenn du an dem Punkt zulässt, dass Gott dir begegnet, das ist nämlich gar nicht so einfach. Wir neigen dazu, wenn es uns schlecht geht, dann denken wir, ach Gott, du siehst, auch Gott kann uns nicht sehen. Ich habe schon so oft von Menschen gehört, ach Gott, der kann mir auch nicht helfen. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge des Teufels. Wenn dir jemand einredet, Gott kann nicht helfen, dann ist das definitiv eine Lüge. Und Gott hilft nicht deshalb, weil wir nach seinen Maßstäben leben, sondern weil er uns so liebt, weil er uns helfen will, weil es sein Wesen ist, uns zu helfen, uns helfen zu wollen. Ne? Also wenn wir Gott erlauben, dass da, wo es uns wirklich schlecht geht, dass er uns da begegnet, dass wir da zu ihm hingehen können, sagen, Gott, ich gebe dir, ich schreie dir all meinen Schmerz. Man kann auch ruhig mal streiten mit Gott. Also ich habe das auch immer mal wieder, dass ich mit Gott wirklich auch im Clinch liege, wo ich ihm sage, Gott, was ist das, was soll das, was ist hier los, warum ist es so, wie es ist? Und manchmal auch, dass ich keine Lust mehr einfach habe. Aber da können wir Gottes Leben empfangen, wenn wir ihn hineinlassen in diesen Schmerz. Da können wir Gottes Leben empfangen und das ist das, was uns letztlich verändert. Die liebende Annahme durch Gott, wenn Gott sagt, ich verstehe dich. Und wer auf das Leben Jesus guckt, Jesus hat das alles durchlebt. Die Bibel sagt, Christus ist uns in allem gleich geworden. Er ist uns in allem gleich geworden, ist uns in allem vorangegangen. Er hat alles durchlebt, was wir durchleben. Und Schlimmeres. Ja, und wenn wir das verstehen, dann wissen wir uns angenommen bei Jesus, bei Gott, weil wir wissen, dass Gott uns verstehen kann. Es gibt keine Situation, die Gott nicht verstehen kann. Es gibt keine Situation, die für Gott zu groß oder zu schwierig ist. Und es gibt auch keine Situation, die für Gott zu klein ist. Auch das ist wichtig. Wir denken, oh Gott, der will sich doch um diese Kleinigkeiten gar nicht kümmern. Das stimmt gar nicht. Sondern Gott möchte sich ganz umfassend um uns kümmern, in allen Situationen, noch groß oder klein. Also was uns von innen heraus verändert, ist letztendlich die liebende Annahme durch Gott. Wenn wir wissen, dass wir da bei Gott angenommen sind und diese liebende Annahme, die lebt auch davon, dass wir uns in unserer eigenen Schwäche auch selbst annehmen. Weil es ist letztendlich, Gott hat uns so geschaffen, wie wir sind. Wir sind vielleicht etwas verkümmert oder unser Verhalten, wie wir unser Leben leben, hat natürlich auch Folgen. Und das sind auch nicht unbedingt Folgen, die Gott gemacht hat in unserem Leben, weil wir Entscheidungen oft alleine treffen, aber wir müssen trotzdem leben, da wo wir falsche Entscheidungen getroffen haben, dass wir da auch lernen, uns auch selbst wieder anzunehmen, uns auch selbst Vergebung zuzusprechen in diesen Sachen. Das geht jetzt über das alles ein bisschen, was Gemeinde ist, eigentlich ein bisschen hinaus, aber mir geht es eigentlich um den Punkt einmal Gemeinde und dann, wie Gemeinde funktionieren kann. Und Gemeinde kann dann funktionieren oder kann dann Gemeinschaft schaffen, wenn wir uns in diesen Dingen einfach Gott hingeben und Gott öffnen. Und deswegen gehe ich jetzt so sehr auf diese Punkte ein, weil das ist das, was es ausmacht. Jemand lebt in dieser Schwäche und wir wollen eine Gemeinschaft sein, wo man zu seinen Schwächen stehen kann, wo jemand nicht verurteilt wird aufgrund der Dinge, die er tut und wo man weiß, dass man auch aufgefangen wird und wo Menschen da sind, die einfach aus ihrem Leben heraus das andere Leben einfach auch mit, aus ihrem Leben mit Gott heraus das andere Leben einfach mittragen können. Ja, wir haben jetzt so viele verschiedene Herausforderungen. Jetzt Habib und Fahad, die uns wahrscheinlich jetzt gar nicht verstehen, aber die sind hier in Herausforderungen, ein ganz neues Leben anfangen zu müssen und auch ein Leben mit Gott. Und da können wir als Gemeinschaft mittragen. Andere Menschen sind alleine oder sind krank oder wie auch immer. Und da sind wir alle aufgefordert, uns, jeder Einzelne, der eine lebendige Beziehung mit Gott hat, diese Menschen einfach mitzutragen. Ja, Wenn du die Liebe Gottes, die unser Leben verändert, noch nie so richtig erfahren hast oder wenn du das Gefühl hast, du weißt nicht mehr so genau, ob Gott dich wirklich liebt, dann möchte ich jetzt für dich beten. Und wer möchte, kann aufstehen oder auch sitzen bleiben. Ja, also wie gesagt, wenn jemand das erfahren möchte, die Liebe Gottes, sie vielleicht noch nie so richtig erfahren hat oder einfach wieder Neues erfahren möchte, dann steht bitte auf und ich bete mit uns und dann würde ich sagen, gebe ich zum Abschluss das Mikrofon einfach nochmal an Wieland. Und dann, ja, Halleluja, Jesus.